Hallo und herzlich willkommen zu Kapitel 6. In diesem Kapitel geht es um die Standardaussprache. Diese Standardaussprache oder auch Orthoepie bezeichnet die gesprochene Literatursprache. Wobei man allerdings sagen muss, dass es die eine richtige Sprache so nicht gibt. Trotzdem nimmt man an, dass diese Standardaussprache überregional gültig ist und hat zudem Normen kodifiziert, also festgelegt, die dazu dienen, zu sagen, was richtig ausgesprochen ist und was falsch ausgesprochen ist. Was sind Eigenschaften der Standardaussprache? Die Eigenschaften der Standardaussprache sind zum Beispiel, dass sie physiologisch ist. Das bedeutet, dass sie unnötige Belastungen vermeidet beim Sprechen und es einem leicht fallen soll, Worte auszusprechen. Sie ist klar und demzufolge verständlich. Sie ist situativ angemessen, wie wir das auch nochmal in Kapitel 8 besprechen, den situativen Bedingungen. Das heißt, man nutzt sie zu verschiedenen Gelegenheiten auf verschiedene Arten und Weisen. Zudem ist sie natürlich und ästhetisch. Also nochmal zusammenfassend, die 5 wichtigen Eigenschaften. Die Standardaussprache ist physiologisch, klar, situativ angemessen, natürlich und ästhetisch. Die Standardaussprache besitzt 2 verschiedene Formstufen. Die gehobene und die gemäßigte Formstufe. Die gehobene Formstufe wird, wie der Name schon sagt, zu gehobenen Anlässen verwendet. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel eine Laudatio hält oder ein Gedicht vorträgt. Die gemäßigte Formstufe wird im normalen Gespräch zwischen 2 Personen verwendet, im Privaten. Was ist nun der Unterschied zwischen diesen beiden Stufen, der gehobenen und der gemäßigten Stufe? Von der gehobenen zur gemäßigten Stufe steigt die Koartikulation. Koartikulation bedeutet, dass 2 Laute ineinander übergehen. Man unterscheidet hier zwischen 2 Varianten, der Reduktion und der Assimilation. Bei der Reduktion oder auch der Lautschwächung werden Laute unterdrückt oder im Extremfall komplett weggelassen. Das nennt sich dann Elision. Vor allem lange Laute werden bei der Reduktion häufig gekürzt oder fallen ganz weg. Auch bei nicht akzentuierten Worten tritt das Verkürzen stark auf. Ein Beispiel hierfür ist das Wort dem, wie in ich gehe aus dem Haus. Das wird oft zu ich gehe aus dem Haus. Hier hört man, dass das E fast weggelassen wurde. Dümm. Wenn dann noch ein Akzent dazu kommt, fällt das D ganz weg und es heißt nur noch, ich gehe aus dem Haus. Eine besondere Bedeutung hat die Reduktion des Weiteren bei den Suffixen EL, EM und EN, wobei hier oft ein Schwa-Laut für das E gesprochen wird, also ein unbetontes E, wie zum Beispiel in viele. Das Ö am Ende ist der Schwa-Laut. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das Wort können anschaut, dann sagen die meisten Leute umgangssprachlich können statt können. Auch bei wollen und wollen tritt dieser Schwa-Laut auf und ist Beispiel für die Reduktion eines Vokals. Das waren 3 Beispiele für die Reduktion, also dem, können, können und wollen, wollen. Kommen wir nun zur Assimilation oder auch der Lautangleichung. Hier gibt es 3 Fälle, die ebenfalls sehr interessant sind. Zum einen ist da die Angleichung der Artikulationsstelle. Das bedeutet, wenn 2 Konsonanten nah beieinander liegen, wird der dazwischenliegende Vokal weggelassen. Ein Beispiel ist das Wort leben, wo B und N sehr nah beieinander liegen und Leben wird zu Leben. leben, leben. Man hört also, dass das E zwischen B und N weggelassen wird. Noch extremer ist das Ganze bei dem Wort backen. Backen wird zu backen. Man merkt, dass das E am Ende von backen kaum noch gesprochen wird. Das ist die Angleichung der Artikulationsstelle. Dann gibt es noch die Angleichung der Artikulationsart. Das bedeutet, wenn zwei Artikulationsstellen ähnlich sind, wird nur eine gesprochen. Ein Beispiel hier ist das Wort Schifffahrt, welches zu Schifffahrt wird. Und Volllaufen, Volllaufen wird zu Volllaufen. Das F und das L in Schifffahrt und Volllaufen wird jeweils nur einmal gesprochen. Das ist die Angleichung der Artikulationsart. Dann gibt es noch als dritten Punkt die Angleichung der Stimmbeteiligung. Hierbei gibt es zwei Fälle, die progressive Assimilation und die regressive Assimilation. Die progressive Assimilation ist vor allem im Deutschen sehr verbreitet und bedeutet, dass ein Laut durch den vorherigen Laut beeinflusst wird, und zwar so, dass er nicht mehr so stark zum Tragen kommt. Das bedeutet, er wird entstimmt. Ein Beispiel hier ist das Wort Absicht. Dadurch, dass das Ab so stark betont wird, bekommt das Sicht weniger Gewicht. Auch wenn es alleine wieder sehr stark betont wird. Man würde nicht sagen Absicht, man sagt eben Absicht. Ein weiteres Beispiel ist das Wort Dresden oder Dresden. Hierbei ist das zweite D ebenfalls durch das erste entstimmlicht. Das war die progressive Assimilation, die eben vor allem im Deutschen auftritt. Im Russischen als Beispiel gibt es die regressive Assimilation. Das bedeutet, dass die folgende Silbe die erste Silbe abschwächt. Da habe ich jetzt aber leider kein Beispiel für. Das waren alle drei Fälle der Assimilation. Nochmal zur Wiederholung. Wir hatten die Angleichung der Artikulationsstelle, wo ein Laut zwischen zwei Konsonanten, die nah beieinander liegen, weggelassen wurde. Wir hatten die Angleichung der Artikulationsart, in der es darum ging, dass zwei aufeinanderfolgende Konsonanten, die gleich sind, nur einmal ausgesprochen werden. Und wir hatten die Angleichung der Stimmbeteiligung, speziell im Deutschen der progressiven Assimilation, in der es darum geht, dass ein Folgewort oder eine Folgesilbe durch die vorherige Silbe entstimmlicht wird, also nicht so stark gesprochen wird. Das waren die drei Fälle der Assimilation. Wir kennen also nun die Begriffe Assimilation und Reduktion, welche die Koartikulation bilden und beide stark in der gemäßigten Formstufe vertreten sind. Kommen wir nun zum nächsten Hauptpunkt, und zwar dem Lautsystem der deutschen Sprache. Speziell behandeln wir die Bildung von Vokalen und Konsonanten. Wir werden zuerst die Vokale besprechen. Die Vokale lassen sich unterscheiden in ihrer Qualität und in ihrer Quantität. Bei der Qualität von Vokalen unterscheidet man zwischen weit und ungespannten und eng und gespannten Vokalen. Das zu unterscheiden ist am leichtesten anhand ein paar Beispiele. Weit und ungespannt ist das Wort loben. Man merkt bei loben, dass der Kiefer und auch die Lippen sehr locker sind. Wie bei einem O. Vollkommene Entspannung. Dieses weite und ungespannte oder diese weite und ungespannte Qualität tritt vor allem bei Silben auf, die mit einem Vokal enden. Neben weit und ungespannt gab es eng und gespannt. Hierfür ist ein Beispiel das Wort Band und Kind. Dies sind geschlossene Silben, also ein Wort, das nur aus einer Silbe besteht, und sie enden mit einem Konsonant. Man merkt, dass der Mund oder die Lippen wesentlich gespannter sind als bei dem Wort loben. Das war die Qualität, die sich in weit und ungespannte und eng und gespannte Vokale unterteilt. Dann gibt es noch die Quantität, also umgangssprachlich die Menge eines Vokals. Und das kann man sich ganz gut als Eselsbrücke nehmen. Die Menge unterscheidet sich eben in lang und kurz. Vokale langer Quantität bestehen oft aus Doppelvokalen oder dem Dehnungs-H. Ein Beispiel dafür wäre das Wort Beeren. Beeren wird mit Doppel-E geschrieben und man spricht das erste E sehr, sehr lang aus. Beeren. Kurzvokale treten im Gegensatz zu den langen Vokalen bei Doppelkonsonanten auf. Also Wörter langer Qualität haben Doppelvokale und Vokale kurzer Quantität haben Doppelkonsonanten. Ein Beispiel für diese Doppelkonsonantenbildung ist das Wort Hocker oder Becken. Das E nach dem Konsonant CK wird sehr, sehr kurz gesprochen oder sogar, wie bei der Angleichung der Artikulationsstelle, komplett weggelassen. Das waren auch schon die Vokalunterscheidungen in Qualität und Quantität. Qualität nochmal weit ungespannt, eng gespannt und Quantität lang und kurze Vokale. Zudem kann man Vokale einteilen nach der Art der Zungenhebung. Man unterteilt also zwischen vorderer Zungenhebung, zentraler Zungenhebung und hinterer Zungenhebung. Unsere Vokale A, E, I, O, U unterteilen sich wie folgt. Bei I und E hebt sich die Vorderzunge. Bei dem Laut A und dem Schwa-Laut, wie bei viele, ist das Ganze relativ neutral und wird deshalb als zentral bezeichnet. Das bedeutet, die Zunge bleibt in der Mitte. Anders sieht das Ganze bei U und O aus. Hier hebt sich die Hinterzunge. Das gibt unsere drei Unterteilungen. Vorderer, zentraler und hinterer Bereich der Zungenhebung. Nochmal vorderer Bereich I und E, der zentrale A und der Schwa-Laut Ö und der hintere Bereich, in dem sich die hintere Zunge hebt, U und O. Man kann also Vokale in der Qualität und Quantität unterscheiden und in der Richtung der Zungenhebung. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Lippenrundung. Der Vokal O drückt dabei im Prinzip schon durch seine Form aus, dass die Lippen dabei gerundet sind. Genauso trifft das zu wie bei U und Ö und Ü. Hierbei sind die Lippen jeweils rund. Ungerundet sind die Lippen bei A, E, I und beim Schwa-Laut Ö und dem vokalischen R. Vokale lassen sich also unterscheiden in Qualität, Quantität, Richtung der Zungenhebung und Lippenrundung. Das waren die Vokale. Kommen wir nun zu den Konsonanten. Im Allgemeinen werden Konsonanten dadurch gebildet, dass Luft durch irgendeine Hemmstelle im Ansatzrohr behindert wird. Konsonanten haben im Allgemeinen sechs Eigenschaften. Das sind die Artikulationsstelle, der Artikulationsmodus, der Überwindungsmodus, das artikulierende Organ, der Spannungsgrad und die Stimmbeteiligung. Die Artikulationsstelle beschreibt hierbei den Ort, an dem die Luft gehemmt wird, also den Ort der Hemmstelle. Es gibt unterschiedliche Hemmstellen. Das können zum Beispiel die Lippen sein, die Zähne, die Zunge, der Gaumen, der Rachenraum oder der Kehlkopf. Ein paar Beispiele. Die Lippen sind die Hemmschwelle für das P. Die Zähne erzeugen, glaube ich, das F, F. Die Zunge das T, 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 T. Gaumen und Rachen erzeugen wohl das G und R, R, R. Der Gaumen R. Und der Kehlkopf erzeugt das M. Und allgemein hört sich das Ganze an wie beim Beatboxen. Wie auch immer. Das waren die verschiedenen Artikulationsstellen. Dann gibt es noch den Artikulationsmodus. Dieser beschreibt die Art der Hemmung. Das bedeutet Verschluss oder Enge. Verschluss wäre wieder das P, P. Die Lippen verschließen komplett und bilden beim Ausatmen das P. Und die Enge wäre das F. Die Lippen sind nicht komplett geschlossen und Luft wird durch die Lippen gepustet. In beiden Fällen sind die Lippen allerdings die Artikulationsstelle. Dann gibt es noch den Überwindungsmodus, also wie die Überwindung der Hemmstelle stattfindet. Da wieder als Beispiel das F. Das wäre durch Reibung, Luft, die an den Lippen reibt. Oder eben die Sprengung, wieder das P. Die Lippen werden auseinander gesprengt. Ein anderes Beispiel für Reibung ist wahrscheinlich das R. Wobei die Luft am Gaumen vorbei reibt. Dann gibt es noch das artikulierende Organ, zum Beispiel Lippen oder Zunge. Wobei ich hierbei die Artikulationsstelle sehr ähnlich finde, bis auf dass Zähne kein Organ sind. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob Lippen Organ sind. Naja, wie auch immer. Es gibt zudem den Spannungsgrad. Dieser unterscheidet sich in Fortis und Lenis, also stark und schwach. Dazu kommt noch die Stimmbeteiligung beim Konsonantenbilden. Man unterscheidet also zwischen stimmhaft und stimmlos. Zum Beispiel ist das M stimmhaft und das P oder T stimmlos. Nochmal zusammenfassend, wir hatten die verschiedenen Eigenschaften der Konsonanten. Zum einen die Artikulationsstelle, Lippen, Zähne, Gaumen und so weiter, den Artikulationsmodus, ob Verschluss oder Enge, den Überwindungsmodus, ob Sprengung oder Reibung, das artikulierende Organ, Lippen, Zunge, den Spannungsgrad, Fortis, Lenis und die Stimmbeteiligung, stimmhaft und stimmlos. Auf Basis dieser sechs Bereiche kann man nun die Konsonanten zusätzlich einteilen in paarige und unpaarige Konsonanten. Paarige Konsonanten, wie der Name schon vermuten lässt, haben gleiche Artikulationsstellen, den gleichen Modus, aber einen anderen Spannungsgrad. Für den Spannungsgrad hatten wir vorhin gar kein Beispiel. Hier eignet sich ganz gut das D und das T. Die Artikulationsstelle ist bei beiden die Zunge. Der Modus ist bei beiden der Verschluss durch die Zunge am oberen Rachenraum. Aber sie haben einen anderen Spannungsgrad. Das D wirkt hierbei entspannter als das T. Das waren also die paarigen Konsonanten. Gleiche Artikulationsstelle, gleicher Modus, anderer Spannungsgrad. Kommen wir nun zu den unpaarigen Konsonanten. Diese haben keinen Partnerkonsonant, der an der gleichen Stelle gebildet wird. Und zudem kommt es darauf an, wo der Laut im Satz steht. Je nachdem wird er unterschiedlich ausgesprochen. Ein spezieller Unterschied von unpaarigen Konsonanten ist der unterschiedliche Anlaut und Auslaut. Dort gibt es drei Sonderfälle. Zum einen die Auslautverhärtung. Das bedeutet, dass Verschlusslaute im Auslaut fortis sind, also einen hohen Spannungsgrad haben. Als Beispiel ist hier Lieb und Rat. Das ist die Auslautverhärtung. Dann gibt es noch die Stimmbeteiligung. Diese ist fortis, also stark bei stimmlosen Konsonanten, und lenis, also schwach bei stimmhaften Konsonanten. Ein Beispiel hier dafür ist das Wort geben. Geben, man merkt, die Stimme schwingt mit beim G, geben. Sie ist stimmhaft mit einem schwachen Spannungsgrad, also lenis. Das ändert sich bei gibt. Der gleiche Wortstamm, aber gibt ist stimmlos und fortis. Also mit einem hohen Spannungsgrad. Dann gibt es als dritten Sonderfall der unpaarigen Konsonanten noch die Aspiration oder die Behauchung. Diese ist zum Beispiel Fortis bei Verschlusslauten wie P und T in den Worten Paar und Ton. Diese Worte sind, wie man hört, sowohl im Anlaut als auch im Auslaut behaucht. Also Paar und Ton. Das waren nun die drei Sonderfälle der unpaarigen Konsonanten, die Auslautverhärtung, die Stimmbeteiligung und die Aspiration. Wir beenden die unpaarigen Konsonanten mit einem letzten kleinen Sonderfall, dem konsonantischen R. Da gibt es den Reibelaut R, den Zäpfchenlaut R und den Zungenspitzenlaut R. Und damit beenden wir Kapitel 6. 6.